Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Polarlichtspiel und ich darf wie immer mit mir in der Leitung begrüßen den Benjamin.
Servus, Luis.
Ja, und heute keine normale Folge. Wir haben wieder einen Special Guest bei uns und das ist heute Christoph Fetzer. Seines Zeichens Kommentator bei Amazon, Magenta, Sport1. Was macht er noch? DAZN. DAZN insbesondere, denn da kommentiert er die Europameisterschaft der Frauen dieses Jahr.
Richtig, und unter anderem die Spiele der skandinavischen Teams, die sind da zu nennen, Norwegen gegen England und Norwegen gegen Österreich sowie Schweden gegen Portugal kommentiert. Und demnach sprechen wir mit ihm gleich über die Europameisterschaft und natürlich auch über diese skandinavischen Teams.
Die skandinavischen Teams, von denen zwei leider schon ausgeschieden sind, nämlich Dänemark und Norwegen. Umso mehr freut es uns aber, dass wir die mit den Schwedinnen, ja, absolute Top-Favoriten auf den Titel weiterhin im Turnier haben werden und darüber dann jetzt mit Christoph sprechen dürfen.
Tommy får tillbaka igen och så 2 minuter där glimrande till Arne Larsen Økland. Glimrande spel. Arne Larsen Økland in i fältet. Bort till Halvard Thoresen. Och står det.
Polarlichtspiel.
Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibrahimovic! Du Irre!
Der skandinavische Fußball-Podcast mit Benjamin König und Luis Mansi.
Jetzt sind wir bei unserem Gesprächsgast und das ist Christoph Fetzer. Hallo Christoph, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Servus, grüß euch.
Wir sprechen mit dir heute über die Frauen-Europameisterschaft, die ja in England stattfindet. Und jetzt geht's so in die heiße Phase, die K.O.-Phase startet. Zunächst mal die Frage: Wie hast du die Europameisterschaft bis jetzt erlebt?
Ich finde es ein cooles Turnier. Also ich bin ja bei DAZN auch am Mikro mit dabei. Deswegen, wenn man selber kommentiert, dann ist man auch näher dran und ja, macht sich vielleicht auch ein bisschen mehr Gedanken über manche Mannschaften. Das heißt, ich habe die Spiele, die ich kommentiert habe, natürlich genau verfolgt und viel auch die deutsche Mannschaft verfolgt in dem Turnier. Tatsächlich so viel geschaut wie noch nie zuvor. Macht Spaß, viele ZuschauerInnen und ich finde auch guter Fußball. Also echt ein super Turnier.
Ja, du hast die vielen Zuschauer schon angesprochen. Wir haben ja echt wirklich eine einzigartige Stimmung in England. Ich glaube, das ist die größte Frauen-Europameisterschaft oder generell das größte Frauen-Fußballturnier, das wir je hatten. Wie nimmst du diese Stimmung wahr und wie bekommst du auch das Ganze so transportiert für die Leute vor dem Bildschirm?
Ich glaube, das kommt ganz gut rüber. Also man sieht natürlich, dass die Stadien voll sind. Jetzt gerade das Auftaktspiel von England war ja im Old Trafford ausverkauft. Finale wird ausverkauft sein, wissen wir ja schon. Die England-Spiele alle ausverkauft. Ich finde auch bei den anderen Partien, wenn jetzt auch die Namen nicht so groß sind, ordentlicher Zuschauerzuspruch. Und ich finde, es kommt dann, müsst ihr sagen, ob man es auch so wahrnimmt dann, aber ich glaube, es kommt ganz gut rüber. Und ja, ich finde schon, dass es, ich glaube, dass allen Beteiligten bewusst ist, dass es so eine Möglichkeit ist, jetzt da nochmal eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, weil es eben das Turnier im Sommer ist. Alle meckern jetzt schon über Katar, ich finde auch völlig zu Recht, oder meckern schon länger. Und jetzt haben wir hier auch in Deutschland momentan diese unglaublichen Temperaturen und man hat im November, Dezember ein Fußballturnier und muss da runterkühlen. Also, das ist wirklich abstrus.
Ja.
Und das ist halt jetzt einfach das Fußballturnier im Sommer und das ist die Europameisterschaft, die alleine steht. Und ich finde, das ist auch eine gute Möglichkeit, da nochmal zusätzlich die Aufbruchstimmung, die es eh schon gibt, zu nutzen und das noch voranzutreiben. Und ich finde, das ist bis jetzt ganz gut gelungen.
Du kommentierst das Ganze und da wollte ich fragen, wie viel Zeit fließt bei dir eigentlich in die Vorbereitung von so einem Spiel?
So die klassische Frage.
Ja.
Es ist total unterschiedlich. Also es kommt einfach darauf an, ob ich jetzt. Also ich habe für jedes Spiel so ein Vorbereitungsdokument. Und wenn ich eine Mannschaft schon mal kommentiert habe, dann muss ich diese Sachen halt nur updaten. Also ich schreibe mir normalerweise auch bei jedem Team. Also ich habe natürlich den Kader da, da ein paar Infos dazu. Logisch, das ändert sich ein bisschen, weil die Spielerinnen natürlich dann ja weitere Erfolge sammeln oder dann eben nochmal andere Zahlen da sind. Ich habe zu den Teams immer Infos. Klar muss man das mal updaten, aber das steht da schon da und ich muss es einfach ändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in dem Spiel, zum Beispiel Dänemark oder Norwegen, musste ich natürlich dann so ein bisschen mehr vorbereiten, obwohl ich da auch dann, weil ich ja schon Bundesliga kommentiert habe und auch Champions League, also da kann man natürlich dann auch aus den Vereinsmannschaften die Spielerinnen dann reinziehen in das Dokument. Also zu Ada Hegerberg musste ich mir jetzt nichts mehr rausschreiben, zur zweiten Innenverteidigerin dann vielleicht schon. Und ich stoppe das nie mit, aber es sind ein paar Stunden auf jeden Fall Vorbereitungszeit. Also das ist immer, wenn das, also es ist auf jeden Fall mehr. Also man kann sich, glaube ich, schon so, so zurechtlegen, wie es auch im Sport ist. Wenn du jetzt ein Spiel hast am Wochenende, dann wisst ihr ja, wie viel man für ein Spiel trainieren muss unter der Woche, und ungefähr so ist das Verhältnis, denke ich, auch bei der Vorbereitung. Und je besser die Vorbereitung natürlich, desto besser, denke ich, dann auch dann das Spiel am Wochenende.
Ja, wie schwer ist so generell die Recherche für dich im Vergleich zu, ich sag mal, anderen Sportarten, die du machst, oder auch zu Männerfußball, wo ja dann doch die ein oder anderen Daten eher erhältlich sind, zumindest mal im freien Internet?
Das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es schwieriger, Infos zu finden, andererseits ist es leichter, Infos zu bringen dann, weil sie keinen langweilen, weil es vielleicht wirklich eine neue Information ist oder zumindest eine Information, die viele jetzt noch nicht gehört haben. Wenn ich jetzt in der Bundesliga bei den Männern was kommentiere, dann scheue ich mich fast davor, eine Info zu bringen, weil dann alle sich denken, also bitte, also ich bringe mir das Beispiel Franck Ribéry damals schon bei der Weltmeisterschaft, woher er seine Narbe hat oder solche Geschichten. Wenn ich die halt dann 10-mal oder warum Peter Tschech einen Helm trägt, wenn ich die halt 15, 20 Mal gehört habe, dann bringe ich die nicht mehr. Bei den Frauen ist jetzt vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, so eine Story mal zu bringen, und das ist wirklich eine interessante Info. Da natürlich auch oft, was sie sonst so machen, ja, was sie studiert haben, studieren, Berufsausbildung und so weiter, was ja bei den Männern teilweise entweder irrelevant ist oder gar nicht existent ist. Aber Recherche ist gar nicht so einfach, das stimmt schon, und vor allem verlässliche Recherche, dass man jetzt zum Beispiel, Transfermarkt ist für mich normalerweise ein Tool bei den Männern, das ich immer nutze, und da weiß ich, die Daten, die da stehen, die stimmen. Es gibt jetzt zum Beispiel Soccer Donner bei den Frauen, da ist es so ähnlich aufgebaut, aber da ist weniger drin, und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob dann die Zahlen stimmen. Beispiel jetzt von dem Spiel, das ich heute Abend, wir sprechen ja am Mittwoch, kommentiere, Viertelfinale England gegen Spanien. Caldente von den Spanierinnen, habe ich mir mal rausgeschrieben, ist Top 5 bei Barca All-Time in Spielen und Toren, und ich wollte jetzt heute nochmal rausschreiben, wie viele sind es genau, und ich finde die Zahlen nicht. Die habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, oder das war mal eben dann recherchiert für mich und ich habe es halt übernommen. Aber jetzt genau zu schauen, wie viele Spiele hat die eigentlich gemacht, das finde ich nicht, und im Vergleich zu den anderen. Da ist natürlich die Datenlage noch nicht so gut, und das macht es auch ein bisschen komplizierter, aber natürlich auch interessanter.
Ja, sehr spannend.
Ist es dann bei den skandinavischen Teams tendenziell leichter, dadurch, dass da die meisten Spielerinnen in Top-Ligen vertreten sind?
Genau, also das macht es mir ja auch dann einfacher, diese Mannschaften zu kommentieren, weil tatsächlich ich, also ne, Harder habe ich natürlich schon in der Bundesliga gesehen, sind natürlich dann auch die, vor allem die großen Namen, aber es sind natürlich Spielerinnen, die man da schon kennt, wo man auch weiß, wie die spielt, ja, und nicht zum ersten Mal vielleicht sieht oder zum ersten Mal live und nicht nur in Anführungsstrichen aus YouTube-Videos. Aber Harder, gut, Hegerberg jetzt Champions League, bei den Schwedinnen Rolfö, Glas, Ilestedt und so weiter. Also es sind genau die, das passt auch zu dem, was ich vorher gesagt habe, das ist halt dann einfach ein Name, den habe ich da schon in einem Bundesliga-Kader, den ich schon mal vorbereitet habe, und dann ziehe ich den natürlich in den Nationalmannschaftskader rüber, und das macht es dann in dem Sinn einfacher, ja. Aber insgesamt auch bei besseren Mannschaften, weil die eben halt dann Bundesliga schon gespielt haben oder halt Champions League.
Ja, du hast, wir gehen gleich aufs Spielerische ein. Du hast jetzt gerade schon ein paar skandinavische Namen genannt, und das ist bei uns immer wieder Thema im Podcast, auch mit unseren Gesprächsgästen. Und zwar da wirklich, das würde mich echt interessieren, wie machst du das mit der Aussprache? Gibt es da auch so ein Feature wie bei der Bundesliga? Da weiß ich, da sprechen die Spieler ihren eigenen Namen ein. Ist das auch so ähnlich bei der Europameisterschaft?
Nee, es gibt dann oft mal so über die UEFA so eine Seite, wo dann eben das in englischer Lautschrift dasteht, wo ich dann aber auch bei den deutschen Namen schon teilweise sage, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das stimmt.
Okay.
Es ist oft, also es ist ja nicht nur, also heute Abend England, da spielt ja Russo mit, wie sie heißt, und die habe ich jetzt auch schon unter Russo gehört. Ja, die ist ja jetzt ein paar Mal gekommen, als Joker richtig stark, hat diese Wahnsinnsbude auch gemacht gegen, war das gegen Norwegen oder dann gegen Nordirland im letzten Spiel mit der schönen Drehung und dann der Bude. Das ist halt so eine Geschichte, da schaue ich dann tatsächlich, ob ich Videos finde, in denen sich die Spielerinnen selber aussprechen und mal vorstellen. Aber jetzt gerade so bei Ilestedt bin ich mir auch nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das so stimmt. Ich habe da, glaube ich, am Anfang auch immer Ilestedt gesagt, dann war immer die Frage Pernille Harder oder Pernille Harder und so Sachen. Das sind so die Feinheiten. Ich sage da tatsächlich, ich will da schon so nah wie möglich dran sein, versuche dann auch teilweise Muttersprachlerinnen oder Muttersprachler zu finden bei zumindest komplizierteren Sprachen, die oder für mich komplizierteren, die ich jetzt nicht beherrsche. Irgendwann muss ich mich, glaube ich, dann auch mal lösen davon, springen wir kurz rüber zum Radsport. Ist es jetzt Jonas Vingegaard oder ist es Jonas Vingegaard? Ja, also ja. War es damals Yannick Westergaard oder ist es Westergaard? Oder sage ich Westergaard und alle schmeißen dich kaputt, die die Sprache kennen, weil es eigentlich Westergaard ist. Das heißt, aber Wester ist es nur so ein Ticken anders, das A oder das O. Also ich glaube, man muss dann auch irgendwann die Grenze ziehen, was ist jetzt für mich als Deutschen noch so einigermaßen erreichbar. Ja, also ein Schlaut ist für mich erreichbar, weil es den in meiner Sprache auch gibt. Ein Gar kann ich jetzt schon mal machen und das ist jetzt nicht, oder vielleicht mein rollendes R oder ein, je nachdem, was halt so typisch ist, aber ich werde es nie hundertprozentig hinbringen. Ich will es aber jetzt auch nicht hundertprozentig verhunzen.
Ja. Ja, klar. Ja, wir hatten Frieda Mornüm, hatten wir hier zu Gast schon und sie hat auch gesagt, ihr sprecht das alle falsch aus, aber es ist okay. Okay,
ich sage zum Beispiel Frieda Mornüm gesagt, weil ich halt dann gar nicht Mornüm, ja, also ja, ja. Das ist halt dann gerade eben in, also ich habe so ein paar Kontakte mit dem Dänischen mal gehabt und ich finde das halt einfach unglaublich schwierig. Das ist auch selbst Portugiesisch oder so. Da heißt, da steht natürlich dann Francisco Neto als Trainer von den Portugiesen. Ich habe ein Interview mit ihm gehört, von den Portugiesinnen. Ich habe ein Interview von ihm gehört vorher. Da wird er mit Francisco Neto angesprochen und dann, ja, weiß ich nicht, ja. Wo fängt man an, wo hört man auf?
Macht die ganze Sache nicht leicht. Ja. Nicht leicht ist natürlich auch die EM für die Teilnehmerinnen selber. Und es macht jetzt wirklich das Gefühl gehabt, dass der Favoritenkreis so groß ist wie eigentlich noch nie. Wen hast du vor dem Turnier so zu diesem Kreis dazu gezählt?
Schon die, die es jetzt auch bestätigt haben, also die auch im Viertelfinale sind. Nicht alle, aber also England natürlich habe ich zum Favoritinnenkreis gezählt. Frankreich, Deutschland auch. Niederlande, Schweden. Ich hätte aber auch gedacht, dass so Dänemark, Norwegen, wenn wir jetzt da beim Thema bleiben, da mitmischen können. Italien konnte ich jetzt schwer einschätzen, aber hätte ich jetzt auch eher ins Viertelfinale getippt. Ich finde, es ist unglaublich schwierig, da jetzt bei diesem Turnier eben so einen Top-Favoriten zu benennen. Aber ein paar haben es jetzt schon ins Viertelfinale geschafft und ich, ja, also man sieht ja, jede Viertelfinalbegegnung ist ziemlich cool. Ja. Mit natürlich unter anderen Gesichtspunkten, aber es ist echt ein cooles Viertelfinale und das Halbfinale wird dann nochmal brutaler. Ich finde aber, dass man schon sieht, wo mich vielleicht die Europameisterschaft auch überrascht hat, was nicht mehr geht, ist einfach ein, zwei, drei Top-Spielerinnen zu haben, die dann alles kaputt schießen, sondern du brauchst schon wirklich eine gute Mannschaft, du brauchst eine gute Defensive, du brauchst eine gute Torhüterin. Und wenn wir jetzt wieder bei Norwegen und Dänemark sind, dann sind das halt Beispiele, wo irgendwas nicht gepasst hat. Entweder eben insgesamt die mannschaftliche Geschlossenheit, vielleicht auch mal auf der Trainerposition so ein Fragezeichen, Torhüterinnenleistungen, ja. Und dann schafft es halt, um mal plakative Zegerberg und Tade rauszunehmen, schaffen es die einfach jetzt nicht mehr, weil das Niveau so hoch ist und so gestiegen ist, dass sie ja das alleine regeln, weil das einfach nicht mehr funktioniert. Also das ist schon so ein Trend. Und deswegen, glaube ich, ja, muss sich dann bei den Nationen, die ausgeschieden sind, auch in den nächsten Jahren was tun, was insgesamt mannschaftliche Geschlossenheit, insgesamt Niveau anbelangt, damit die dann auch wieder bei den nächsten Turnieren zu den Favoritinnen gehören.
Ja, das ist sehr spannend, auch weil du es gerade mit Norwegen angesprochen hast. Da fällt mir jetzt zum Beispiel als Kontrast Beispiel Holland ein, die ja auch unzählige Ausfälle schon im ersten Spiel hatten, auch auf der Torhüterposition, wo es ja echt gut aufgefangen wurde.
Genau, ja. Oder also selbst jetzt Spanien, ja, also ja. Da ist die, also Rekordtorschützin, gut, die haben sie halt nicht nominiert mit Hermoso, war ja auch verletzt, aber auch die Rekordspielerin und natürlich Weltfußballerin mit Putellas nicht mit dabei. Und das sind, also wenn man das bei anderen Mannschaften zwei von der Qualität wegtut, das tut weh, vielen tut es weh, aber zum Beispiel Spanien kann es auffangen bis ins Viertelfinale, England kann es, denke ich, auffangen, also Schweden kann das, Frankreich kann das, die Tiefe ist schon echt beeindruckend von diesen Nationen, Deutschland auch, also ich finde jetzt vor allem in der Offensive, das wird sehr, sehr spannend jetzt im Viertelfinale, wie sich auch die Defensiven schlagen, wenn es dann wirklich vom Niveau sich annähert, aber in der Offensive gibt es echt Mannschaften, die ja, da könnten auch drei andere spielen da vorne und oder fünf andere, wenn man das Mittelfeld noch dazu nimmt und das wäre jetzt kein großer Qualitätsabfall.
Ja. Ja, dann lass uns doch bei Norwegen bleiben. Für uns war Norwegen nämlich auch im Favoritenkreis. Du hast zwei Spiele kommentiert. Wie waren denn so deine Eindrücke zu der Mannschaft und ja, was war dann am Ende ausschlaggebend? Ich meine, du hast es jetzt gerade eben schon kurz erwähnt, dass Norwegen dann doch so früh aus dem Turnier raus ist.
Also das England-Spiel habe ich kommentiert, dieses 0-8, dieses historische, deutlichste Niederlage, die höchste Niederlage für Norwegen überhaupt und auch deutlichstes Ergebnis bei einer Europameisterschaft. Fand ich ganz spannend, weil, also ich finde, der Elfmeter, den es gegeben hat für England, erinnert euch, Torres dort ja gegen White, war für mich keiner. Also die Frage, ob man den dann zurücknimmt über Videoassistent. Aber also das ist für mich eher kein Elfmeter als ein Elfmeter, das reicht mir nicht ganz. Und bis dahin war Norwegen eigentlich, finde ich, ganz gut drin in der Anfangsphase. Und auch nach 0-1, 0-2 haben sie ein, zwei wirklich ganz gute Aktionen nach vorne gehabt. Aber es war Wahnsinn, wie die auseinandergebrochen sind in der Defensive, wie dann gar nichts mehr gegangen ist, individuelle Fehler. Warum sie es nicht geschafft haben, die Außen einigermaßen dicht zu machen. Es ist natürlich die große Stärke von England, über Außen anzugreifen. Und das werden auch noch andere Mannschaften sehen, denke ich, bei diesem Turnier, dass das nicht so leicht zu verteidigen ist. Aber ich finde jetzt kaum Anstalten zu machen, das zu verteidigen, also würde ich es tatsächlich mal nennen, war schon krass bei Norwegen. Und da war halt auffällig in dem Spiel gegen England, dass ja vorher die Diskussion war, spielen die vielleicht mit Fünferkette hinten. Und dann haben sie es nicht gemacht. Und ich denke schon, dass man in der ersten Halbzeit gesehen hat, dass es, denke ich, die bessere taktische Formation gewesen wäre. Und dann auch nicht umgestellt während der ersten Halbzeit. So Geschichten wie Blackstar zum Beispiel auf der linken Seite nach vorne, finde ich die super. Ja, die hat natürlich auch Drive, aber ich finde auch, die würde optimal als linke Flügelverteidigerin passen in einer Fünferkette. Und dann, klar, hat man dann wieder die Aufgabe, Guru Reiten dann, die man wahrscheinlich anders ausspricht, woanders aufzustellen. Aber das ist halt auch so eine Geschichte. Ne? Das hat Norwegen nicht gemacht. Denn bei anderen Nationalmannschaften ist es tatsächlich so, dass Spielerinnen einfach auf Positionen spielen, die vielleicht nicht ihre Einsatzposition sind, aber sie helfen der Nationalmannschaft am besten da. Und das hat mir bei Norwegen gefehlt, dieses Festhalten da auch in dem Zweiersturm mit Hegerberg und Hansen. Hansen ja auch eine, die, glaube ich, Hansen ausgesprochen wird, wenn man es ganz richtig macht, und die gerne über außen kommen kann. Also da hätte es noch Potenzial gegeben, was zu ändern. Natürlich, das Spiel gegen England war halt ein Freak-Spiel, dann natürlich irgendwann, die sind auseinandergefallen und das hat so eine Eigendynamik entwickelt. Aber ich finde auch, dass das dann gegen Österreich, ich habe mir dann vor dem Spiel gegen Österreich gedacht, für mich ist Österreich in dem Spiel Favorit. Die haben auch nur einen Punkt gebraucht dann. Die haben das Spiel gewonnen, aber ein Unentschieden hätte ihnen ja gereicht. Und ich habe mir da gedacht, Österreich spielt einfach, die haben eine gute Defensive, die haben wirklich, da fällt keine ab. Und du weißt immer, was du kriegst. Ne? Du kannst dich auf das verlassen, dass die so spielen, dass sie auch noch vorne, Feiersänger, Dunst, Billa, dass die wirklich gute Spielerinnen haben. Und bei Norwegen habe ich mir gedacht, ja, wenn der Ball dann irgendwann bei Hansen und bei Hegerberg ist, dann wird es gefährlich. Aber da muss er natürlich erstmal hinkommen und das ist zu selten passiert. Und ich glaube, das war das große Problem, dass Norwegen hat auch, finde ich, also feige ist jetzt übertrieben, aber die haben gegen Österreich nie die haben immer die hohen Bälle gespielt oder viel die hohen Bälle gespielt. Die haben nie den Mut gehabt, übers Zentrum zu spielen, auch wenn sie da erfahrene Spielerinnen haben, die Qualität eigentlich hätten. Also das ist für mich schon, also es ist für mich eigentlich die Enttäuschung des Turniers. Dieses 0-8 will ich jetzt gar nicht zu hoch hängen, das also, sollte nicht passieren, aber ihr habt das Spiel auch gesehen, solche Partien entwickeln sich halt dann teilweise so. Aber wie sie dann reagiert haben gegen Österreich und wie sie dann tatsächlich so angenockt waren und das gar nicht mehr verkraftet haben, das hat mich schon überrascht.
Ja, das ist sehr interessant, um da nochmal auf unser Gespräch mit Frieda Mönnum hinzuweisen. Sie hat auch gemeint, sie ist eine Spielerin, die eigentlich viel den Ball haben möchte. Da war ich dann auch überrascht, gerade das Österreich-Spiel, als du es angesprochen hast, wie wenig eben dann auch letztendlich darüber ging mit der Einbindung der Stärken. Und da ist ja das, was du alles gerade genannt hast, ja irgendwie auch ein Kreis, der sich schließt. Stichwort Trainerfrage, ohne da jetzt aus unserer Sicht die Spiele vor und nach des Turniers, die jetzt kommen werden, in Betracht zu ziehen.
Ich habe da teilweise schon gelesen, dass es egal wie es ausgeht, wenn sie nicht weiterkommt, sein letztes Spiel ist. Und ich fand es auch überraschend, Martin Sjögren gilt ja als ruhiger Typ. Da war man dann einfach in vielen Phasen zu ruhig. Klar, es gibt, also ist ja auch wieder so ein vielleicht Vorurteil Richtung Skandinavien, dass sie ja gechillter sind und vielleicht ein bisschen ruhiger, aber dennoch musst du dann als Trainer oder als Trainerin musst du einfach Impulse dann setzen, wenn zu merken ist, da läuft irgendwas nicht. Und das hat mir dann doch gefehlt, dieses Coaching.
Ja. Ja, aber was hängen bleibt, ist das 0-8 auf jeden Fall, was uns alle so ein bisschen geschockt hat auf jeden Fall. Also da sind wir auch ganz klar deiner Meinung, denke ich mal. Haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen.
Ja, und dann ist es halt auch die Defensive. Dann, oder also jetzt nicht nur die Abwehrkette, sondern auch alles, was da in der Defensive passiert. Auf der Torwartposition Patterson, ich habe da gegen England kein Gegentor gesehen und gesagt, das ist ihrer jetzt komplett. Die hatte dann gegen Österreich mal so eine kleine Unsicherheit vorne beim Schuss von Feiersänger, den sie nicht festgehalten hat, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die da eine große Schuld hätte an dem Ausscheiden. Das war ja so ein Thema bei Norwegen, dass die nur zwei Länderspiele hatten, die drei Torhüterinnen. Aber das ist dann schon die Defensivarbeit, wie die Defensive eingestellt ist. Ja, wer da auch spielt, wie finden sie die Abwehrformation, das hat alles nicht gepasst. Also haben ja auch andere Mannschaften noch während des Turniers ausprobiert in der Abwehr, wenn wir in Skandinavien bleiben, Schweden, ja. Aber da hast du einfach insgesamt, glaube ich, mehr Qualität, um das dann aufzufangen und auch mal zu testen und zu probieren. Und ja, für Norwegen ist, glaube ich, dann England, also wäre es andersrum gewesen, hätten erst gegen Österreich gespielt, da den Schwung aus dem Nordirland-Spiel mitgenommen, hätten sie vielleicht auch eine bessere Chance gehabt, weiterzukommen. Aber dieses England-Spiel hat ihnen so eine Watschen gegeben, dass es da, denke ich, dann auch wirklich vorbei war nach den 90 Minuten.
Ja, du hast ja auch schon die Topstars, die eben nicht in Szene gesetzt wurden, angesprochen. Was würdest du sagen bei Dänemark? Wem hättest du da so zugetraut, letztendlich noch die Kohlen da aus dem Feuer zu holen?
Ja, schon. Also die Achse, die ihr ja auch jetzt angesprochen habt, also mit Mjelde, eine sehr erfahrene Spielerin in der Innenverteidigung, dann zentrales Mittelfeld, egal wer da spielt, ob Engen oder Mornüm, und Reiten dann über außen, Hansen, Hegerberg, da haben wir ja schon 5, 6 Spielerinnen, die eigentlich so ein Gerüst bilden könnten, aber das war immer nur so kurz aufgeblitzt, was die können. Und wenn Hegerberg natürlich keine Bälle bekommt, dann kann sie auch nichts machen. Also im 16-Meter-Raum war im Österreich-Spiel, als dann dieser Lattenschuss dann von Zivet. Wie wird die ausgesprochen? Das würde mich auch mal interessieren.
Da stehen wir auch.
Wir müssen auch jedes Mal
fragen. Ildusoy, ja. Ildusoy oder so. Ja. Also das ist auch so eine Geschichte, wenn ich die jetzt schon angesprochen habe. Die hat mir gegen England auch gefallen. Die hat dann erstmal, Klammer, eine umgecheckt, hat sich eine gelbe Karte abgeholt, hat erstmal gepöbelt und ich habe mir gedacht, okay, das Spiel ist verloren, aber da ist zumindest mal eine, die sich wehrt und dagegen hält. Und die dann auch erst wieder so spät zu sehen gegen Österreich, fand ich auch komisch. Aber da in dieser einen Situation, als sie in die Latte geschossen hat, um auf die Szene zurückzukommen, war es gut gespielt. Da war Reiten halt mal am 16-Meter-Raum, da war Hegerberg irgendwie dabei, da ist Gefahr, das weißt du sofort. Dann merkst du auch beim Gegner, jetzt kommen die Topspielerinnen. Aber du musst natürlich erstmal so in den 16 oder an den 16er-Bereich hinkommen und das ist zu selten einfach passiert. Und Hegerberg kann dann einfach nicht, die kann nicht hinten sich den Ball abholen, ihn in der Mitte nach vorne transportieren und vorne dann reinhauen, sondern die braucht eben auch ihre Mitspielerin, die sie in Szene setzen und das hat gefehlt bei Norwegen.
Ja, was würdest du sagen bei Dänemark, um da kurz hinzugehen, gab es dann neben Pernille Harder überhaupt eine, sage ich mal, in diesem Kader, die aus der Gruppe das Team manövrieren könnte?
Schwierig. Mhm. Also ich glaube, da ist es noch mal extremer. Also da ist es noch mehr zugeschnitten auf Harder, die ja auch, wenn das Niveau hoch ist, schon die Fähigkeit hat, finde ich, allein durch ihre Position eben selber noch ein bisschen mehr zu machen, also auch mal sich fallen zu lassen und dann mal 1 gegen 1 zu gehen oder gegen 2 auch reinzugehen oder dann ja vielleicht mal einen Doppelpass. Also die ist dann, glaube ich, noch mehr prädestiniert als Hegerberg bei Norwegen, vielleicht sich allein zu wehren. Aber auch bei ihr ist es einfach so, muss man auch sagen, ich meine, die hat bei Wolfsburg einfach im absoluten Top-Team gespielt, das immer vorne mitgespielt hat und auch gute Mitspielerinnen gehabt, ist dann nochmal rausgestochen, finde ich, aber hat auch gute Mitspielerinnen gehabt, die eben sie auch in Szene setzen konnten, ja, auch in Richtung ihrer Qualitäten dann gespielt haben. Und das Gleiche ist natürlich jetzt bei Chelsea. Und bei Dänemark ist es nicht so. Und die Däninnen habe ich jetzt nicht so intensiv verfolgt wie die Norwegerinnen, aber ich glaube, da ist es noch mal schwieriger, wieder eine schlagkräftige Mannschaft zu bilden als bei Norwegen, weil bei Norwegen haben wir vorher schon aufgezählt, wer da alles noch da wäre. Ja. Und die müssten einfach dann entsprechend natürlich eingesetzt werden und dann kann es relativ schnell wieder funktionieren, denke ich. Bei Dänemark, die sehe ich ein bisschen weiter weg jetzt, ehrlich gesagt, von der Weltspitze, auch wenn sie vor 5 Jahren noch im Finale waren.
Ja. Ja, wir haben jetzt über die beiden Teams gesprochen aus Skandinavien, die nicht mehr dabei sind. Du hast die Schwedinnen aber schon angesprochen. Leichte Anfangsschwierigkeiten, ja, wurde so kommentiert. Wir fanden, es war eigentlich ganz okay, wie sie reingekommen sind ins Turnier, dann noch überzeugend jetzt weitergekommen. Wie siehst du die Schwedinnen? Was denkst du, wie weit können sie kommen?
Darf man nicht vergessen, dass sie eben zum Auftakt gegen die Niederlande gespielt haben.
Richtig,
und das war genau. So mit das Gruppenspiel, ja, also da, ich glaube, das gibt es sonst in keiner Gruppe, vielleicht noch irgendwie Deutschland, Spanien, was auf einem ähnlichen Niveau war oder wo man sagt, das sind beides Mannschaften, die sehr, sehr weit kommen können. Frankreich, Italien vor dem Turnier, aber dann hat sich ja gezeigt, dass es nicht so ist. Auf jeden Fall war das ein schwerer Auftaktgegner für Schweden, dann eben kein Spiel zu verlieren und gut, der Sieg gegen die Schweiz war knapp, aber dann so überzeugend wie gegen Portugal und da auch nochmal Chancen liegen gelassen. Also wer Schweden gegen Portugal gesehen hat, der der weiß, glaube ich, schon, dass es auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die den Titel gewinnen kann. Und da denke ich jetzt schon auch, ja, in allen Mannschaftsteilen einfach richtig gut besetzt. Also die Defensive dann gegen die Niederlande schon wirklich auch geprüft. Spielerinnen da in der Abwehr, die auch bei Top-Clubs auf der Position spielen, mal ausgenommen von der einen Partie, wo Eriksson auf der Linksverteidigerposition gespielt hat gegen die Schweiz. Aber jetzt, so wie sie gegen Portugal gespielt haben, mit Eriksson, Ilestedt da innen drin, Glas, Andersson auf den Außenverteidigerpositionen, Mittelfeld ja sogar ohne Seger dann, da macht Angeldal zwei Tore aus dem zentralen Mittelfeld. Aslani fand ich überragend gegen Portugal. Rüttin Kanerüt, erster Startelf-Einsatz, die hat so gespielt, als würde sie schon die dritte Europameisterschaft spielen. Potenzial dann eben auch nochmal von der Bank, also dann für die Offensive dann Hurtig dazu bringen, dann in dem Spiel gegen Portugal von der Bank. Ja, Seger, wie gesagt, nicht mit dabei. Das ist schon echt eine tief besetzte Mannschaft. Erfahrung auf der Torwartposition, auch wenn Linda jetzt schon zweimal, würde ich sagen, gewackelt hat, also gegen Portugal war es ja auch nochmal bei dem Fass-Gegentor vorne bei einer Ecke, also bei der Strafraumbeherrschung, aber sonst ist das schon, ja, eine echt gute Mannschaft. Und auch eine, die ich mir gut anschauen kann, weil ich eben da auch schon, also jetzt alleine aus der Startformation gegen Portugal, Lindahl war auch mal in der Bundesliga bei Wolfsburg, wenn auch nur kurz, Glas, Ilestedt, dann natürlich vorne Rolfe, Blackstenius habe ich in der Champions League gesehen, also die kennt man alle, oder ich kenne sie alle, und deswegen macht es dann nochmal Spaß, denen zuzuschauen.
Ja, was würdest du sagen, welche Spielerin von den vielen genannten hat dich am meisten überzeugt und vielleicht auch am meisten überrascht? Positiv.
Also am meisten überzeugt hat mich tatsächlich Aslani. Mhm. Also jetzt gerade in dem Spiel gegen Portugal, ja, hat er wirklich fast alles gemacht und da hat er nur ein Tor geschossen, aber dann hat den Eckball, der zum 1-0 geführt hat, mit dieser super Bewegung auf der rechten Seite, also da gegen zwei mit dem leicht durchgezogen vorbeigegangen ist, rausgeholt, ein Tor durch Freistoß vorbereitet, ja, den Elfmeter reingemacht, zwei, drei Top-Chancen von Rüttin Kanerüt eingeleitet, also die hat mir am besten gefallen, freue mich auch drauf jetzt aufs Viertelfinale, und Rüttin Kanerüt dann eben vielleicht am positivsten, weil ich die noch nicht kannte, also noch nicht wirklich, also in einem Spiel mal über 90 Minuten gesehen habe, die schon echt auch richtig gut, also viel gelesen natürlich über sie vorher, aber ja, noch nicht gesehen, so zumindest jetzt über 90 Minuten, die fand ich auch sehr gut.
Ja, Luis und ich haben da vorhin in einer Folge so ein bisschen die Muster von Schweden ausgemacht, so von wegen, dass sie wirklich viel, wie du auch gesagt hast, wie Aslani es gemacht hat, zur Grundlinie ziehen, um dann in die Dribblings zu gehen, dass sie viel auch Blackstenius schicken. Was würdest du sagen, worauf kommt es am Ende an, was für Spielzüge zum Erfolg siehst du quasi bei Schweden? Ich glaube, Baldesson nennt jetzt auch Keys to Success, also welche Schlüssel sind die vielleicht am Ende für Schweden wirklich das Turnier gewinnen können?
Ich würde dann vielleicht eher auf das Pressing gehen, was ja auch sehr, sehr erfolgreich und was sie sehr aggressiv spielen und was sie sehr gut absichern einfach. Also insgesamt dieses Aktive, dieses nach vorne gehen in jeder Situation. Weil Aslani mit Platz und dann Schnittstellenpass auf Rüttin Kanerüt, die dann einläuft über außen und keine Gegenspielerin ist da, das wird, glaube ich, ab dem Viertelfinale oder spätestens ab dem Halbfinale nicht mehr so klappen für Schweden, wenn dann selten, zumindest aus der Ordnung raus. Wenn du den Ball gewinnst im Mittelfeld durch ein Pressing und dann Tempo hast auf außen. Rolf ist ja auch ein unglaublich schnelles, dann Plaxtinus vorne drin. Also egal, wer da vorne spielt, da haben sie jetzt auch schon mehrere Formationen getestet und ich glaube, das ist dann, ich denke, dass Plaxtinus auf jeden Fall zentral bleiben wird, aber wer dann über außen kommt, ob du jetzt Hurtig dann in der zweiten Halbzeit bringst oder Rüttin Kanerüt, das gibt sich nicht viel. Aber die brauchen ein bisschen Raum und den Raum gewinnen die Schwedinnen wahrscheinlich dann in der Endphase des Turniers durchs Pressing und das ist dann, denke ich, dann der Schlüssel zum Erfolg. Und insgesamt, wenn wir jetzt von der Offensive weggehen, denke ich auch, dass Schweden gut aufgestellt ist, was eben die ganze Mannschaft anbelangt und auch die Defensive anbelangt. Weil zum Beispiel England, die Defensive, die ist noch nicht getestet worden, richtig. Finde ich jetzt heute Mittwoch gegen Spanien ganz interessant, was dann wirklich mal passiert, wenn die Druck bekommen oder wenn die wirklich mal ins 1 gegen 1 müssen und auch mal isoliert. Deutschland, die Defensive ist auch noch nicht so getestet worden, weil Frankreich wissen wir, die haben eine gute Defensive, aber das wird jetzt ab Viertel-Halbfinale dann wirklich noch entscheidender sein und da, glaube ich, ist Schweden schon sehr erfahren und sehr, sehr gut aufgestellt, zumindest mal von den Namen. Und ja, dann freue ich mich jetzt darauf zu sehen, ob sie es dann auch auf dem Platz so zeigen.
Ja, zu Schweden nochmal. Du hast jetzt die ganzen Stärken angesprochen. Aber wo würdest du noch Verbesserungsbedarf sehen, falls es überhaupt einen gibt? Du hast jetzt schon den Verbesserungsbedarf bei England angesprochen, den Schweden so gesehen schon hat. Da müssen sie eigentlich, wenn sie jetzt weitermachen, nichts mehr dran rütteln. Aber wo würdest du sagen, ist denn da noch Potenzial zur Besserung da?
Also bei England Verbesserungsbedarf, also ich weiß es halt einfach noch nicht, mit der Abwehr, ob die, aber das ist so vielleicht ein kleines Fragezeichen, weil wir es noch nicht gesehen haben. Bei Schweden Chancenverwertung. Mhm. Also wenn wir gesehen haben, wie viel die sich rausgespielt haben gegen Portugal, und klar, es ist ein deutliches 5-0 gewesen, aber da waren noch zwei, drei, vier Situationen, in denen Moraes 1-gegen-1 gehalten hat. Und wenn du dann eben diese leichten Tore, die sie teilweise bekommen haben, vielleicht so einen soften Elfmeter, irgendwie Torwartfehler natürlich, Torhüterinnenfehler beim ersten von Schweden, von Angeldal, nicht gut in der Defensive, die Portugiesen bei dem zweiten von Angeldal, wo sie den 16er hinten komplett freilassen. Also das sind ja keine geschenkten Tore, aber leichte Tore gewesen für Schweden, und dann hätten sie, wenn sie die nicht bekommen, in anderen Partien vielleicht dann, ab Viertelfinale jetzt oder dann spätestens Halbfinale, dann müssen sie vielleicht diese eine oder eineinhalb guten Chancen, die sie haben, müssen sie nutzen. Dann würde ich sagen, Chancenverwertung. Weil rausgespielt haben sie die Chancen wirklich gut.
Ja.
Und da gefällt mir auch, wie... Ich habe das Spiel gegen Portugal, habe ich ja kommentiert, und dann habe ich mir gedacht, so, was noch fehlen würde, ist jetzt irgendwie, dass mal über die Sechserposition schnell gespielt wird. Und zwei Minuten später kam dann dieser eine Pass von, ich glaube, Björn auf Aslani, die mit der Hacke in den Lauf von Plaxtenius geleitet hat. Dieses Tor, das leider nicht gezählt hat, was abseits war, war super, aber das war dann eben auch mal ein schneller Spielzug über die Sechserin. In dem Fall, also das haben sie auch gemacht, aber genau, dann die Chancenverwertung, also diese 1-gegen-1-Situation, Rüttin Kanerüt hatte da zwei oder drei, die sie in einem Halbfinale so nicht vergeben darf.
Es ist ja so, bei sämtlichen Großturnieren, dass wir uns aus fußballerischer Überzeugung in Teams verlieben, in Spielstile, in Spiel, also auch in Spieler. Wir kriegen so unsere Favorites. Hast du da auch irgendwie sowas bei diesem Turnier?
Also, England ist es natürlich mit dem Tempo über außen und einfach diese Unbekümmertheit und auch mit White vorne drin, eine Stürmerin, die eben super mitspielt und abschließt. Also was zum Beispiel Spanien wahrscheinlich fehlt, denke ich mal. Mir gefällt Schweden aus den Gründen, die ich angesprochen habe, so als komplette Mannschaft. Ich finde auch Deutschland überzeugend. Da war so, ich bin immer so bei den bisschen Underdogs, und ich finde schon ziemlich geil, was Österreich spielt bei diesem Turnier. Mhm. Und das war auch so zu erwarten, finde ich, wenn man die Bundesliga verfolgt, was ich ja auch sehr intensiv tue, die Spielerinnen kennt, dass jetzt Dunst so ein gutes Turnier zum Beispiel spielt, ist keine Überraschung, weil die in Frankfurt eine extrem gute Saison hatte, auch jetzt mehr Torgefahr ausstrahlt, unbekümmert ist, 1-gegen-1 sowieso stark von ihr, Torjägerin vorne drin mit Biller, ich mag Feiersinger einfach sehr, sehr gern, wie die dann in die Spitze spielt, die Abwehr eingespielt und auch erfahren, die machen einfach ihr Ding da hinten drin, auch Wenninger kennen wir aus der Bundesliga, wie die das runterspielen, finde ich gut, und die mannschaftliche Geschlossenheit ist bei Österreich einfach überragend. Und ich denke da, dass die mit Irene Fuhrmann auch eine wirklich gute Trainerin haben, die einfach weiß, was sie aus der Mannschaft rausholen kann, wie sie spielen lassen muss, und auch weiß, wie sie nochmal einen Impuls geben kann. Und deswegen finde ich Österreich echt cool. Mhm. Auch die jungen Spielerinnen, also Hickelsberger Füller, kannte ich jetzt vor dem Turnier ehrlich gesagt auch noch nicht so. Ja, die wird ja in Hoffenheim spielen nächste Saison. Das ist die nächste, die einfach auch mal gerne ins 1-gegen-1 geht. Dann hast du irgendwie dann oft auch, als Naschenweng noch gespielt hatte, hattest du Naschenweng ein bisschen geradliniger, auf der anderen Seite Dunst, die ein bisschen mehr dribbelt, Hickelsberger Füller ergänzt das beides so. Du hast immer die Möglichkeit, also genau, das wollte ich noch sagen, weil ich gerade so überlegt habe, wenn ich geredet habe, was jetzt bei Fuhrmann, als die gegen Norwegen dann so ein bisschen, kurz mal ein paar Minuten, ich will nicht sagen in Schwimmen, aber wo du gemerkt hast, okay, Norwegen kommt jetzt auf, dann habe ich mir gedacht, okay, wie wechselst du jetzt? Und dann bringt die Mackers, und ich denke, okay, dann kommt Mackers halt wieder für Biller. Und dann bringt die Mackers mit Biller. Und Mackers hat dann ein, zwei Minuten später mit dem ersten Ballkontakt hat sie ja diese Riesenchance aufs 2-0 gehabt.
Ja.
Und das ist für mich so, das war gutes Coaching, weil ich mir gedacht habe, okay, die weiß ganz genau, was braucht sie. Okay, die Mannschaft braucht jetzt irgendwie nochmal den Impuls, pass auf, wir brauchen da vorne eine Anspielstation mehr oder wir müssen wieder rausschieben. Ich kann sie nicht erklären mit draußen fuchteln. Ich bringe einfach eine zweite Spielerin. Und das war, fand ich sehr, sehr gut, jetzt mal so abseits des Spielgeschehens, ein guter Impuls von draußen. Und ja, dann finde ich es natürlich auch irgendwie echt cool. Das ist jetzt bei Deutschland ja genauso, wenn eben eine ehemalige Nationalspielerin dann auch ein paar Jahre später dann eben die Mannschaft betreut und ja, du da einfach noch so merkst, dass die hier extrem mitfiebert und einfach das auch noch mehr fühlt. Das kommt bei Österreichern natürlich dann auch noch mit dazu. Also mein Schätzchen jetzt so bei diesem Turnier ist Österreich.
Ja, Schatzern. Mal gucken, so. Wie lange noch dabei.
Ja, genau. Das, aber ich glaube, also ich denke, das gegen Deutschland, das wird für Deutschland, es kann echt ein Geduldsspiel werden. Mhm. Also da sehe ich Deutschland, ich sehe die schon als Favoritin, aber nicht so klar.
Ja, aber das ist echt extrem interessant und gerade jetzt die Sachen, wo du auch erzählt hast, dass du die Stärken auch von den einzelnen Spielern kennst. Wie ist es bei euch bei The Zone untereinander im Kommentatorenteam? Sprich, bei all denen, die diese EM eben kommentierend begleiten, tauscht ihr euch dann auch über Spielerinnen aus oder über ihre Spielsysteme, von wegen, dass ihr sagt, ja, hier mal darauf achten, hier eben auf diese Spielerinnen von Österreich?
Ja, absolut. Mhm. Also jetzt zum Beispiel mit Martin Piller, der auch für Magenta Sport viel macht, der ist jetzt auch schon länger dabei, da telefoniere ich regelmäßig, wenn wir jetzt tatsächlich, wenn es Parallelspiele sind, dann sehen wir uns ja sogar dann vor Ort, dann jetzt hatte ich dann zum Beispiel ja eben Österreich-Norwegen als letztes Spiel, da habe ich mit Guido Hüsken dann nochmal gesprochen, der eben ja auch die Mannschaft schon mal gesehen hat oder habe dann gesagt, dass mir bei England so gefällt und so weiter und dann, genau, da hilft man sich schon so ein bisschen und dann haben wir die Expertin ja auch noch und das hilft auch, dass man da nochmal vorher nachfragt, weil da oft dann die persönlichen Beziehungen noch da sind, die einfach auch einfach Infos haben, die du vielleicht so gar nicht bekommst. Mhm. Ist dann immer die Frage, ob die dann auch offiziell sind oder nur auf den Hinterkopf, aber selbst für den Hinterkopf bringt es ja schon was.
Ja. Ja, jetzt haben wir wirklich viel und ausführlich über die Europameisterschaft gesprochen. Wir haben bisher wirklich unseren Spaß bei diesem Turnier. Ja, was nimmst du jetzt abschließend noch in Zukunft mit für weitere Turniere, Frauenfußballturniere? Ich finde es immer doof, dass man Frauenfußball sagen muss und bei dem anderen sagt man normaler Fußball, aber ich denke mal, du weißt, was ich meine.
Ja, zu dem Punkt vielleicht nochmal. Ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, aktuell von der Frauen-EM zu sprechen, ja. Weil es gibt genau eine Fußball-EM jetzt im Sommer und die ist eben in England. Und wenn jemand sich denkt, hä, es ist doch gar keine Europameisterschaft bei den Männern, dann würde ich einfach sagen, ja, lass es oder educate yourself. Also das ist dann dein Problem. Ich glaube, man muss sich da nicht so von der Öffentlichkeit nicht so leiten lassen oder von manchen Teilen der Öffentlichkeit, sondern es ist für mich einfach die Europameisterschaft, die da läuft, auch der Hashtag ohne W, bei mir zumindest in den sozialen Medien. Und es ist einfach, wir sind Fußballfans, oder? Wir wollen einfach im Sommer wollen wir ein Turnier sehen. Und das ist das Turnier, das läuft und es ist ein gutes Turnier. Wenn es jetzt Mist wäre, dann würde ich es auch nicht schauen. Aber mir macht es Spaß. Es ist bei mir tatsächlich einfach so, ich schaue schon, wie entwickelt sich die Sportart. Und ich kommentiere ja auch Eishockey. Und ich finde es brutal, wie sich, also im Eishockey ist es noch brutaler. Ich glaube, es gibt keine Mannschaftssportart, die sich in den letzten 10 Jahren so entwickelt hat, wie das Eishockey bei den Frauen. Wahnsinnsprung. Und ich finde auch, dass sich der Fußball einfach extrem entwickelt hat nochmal. Und mir kann keiner erzählen, dass man sich das nicht anschauen kann. Das ist das macht Spaß und ja, ich schaue es gerne. Es ist ein Turnier in einem Fußballland. Es sind schöne Stadien und auch gut gefüllte Stadien. Also was willst du mehr als im Sommer, im Juni, Juli Fußball schauen und ob da jetzt Männer spielen oder Frauen, ist völlig egal. Hauptsache guter Fußball.
Das kann man alles genauso unterschreiben. Wir haben immer noch zum Abschluss der Folge, wenn wir einen Special Guest haben, ein kleines Spiel. Und zwar werden wir dir 6 schnelle Fragen stellen, entweder oder Fragen, wo du dich dann eben schnell für eins der beiden Optionen entscheidest.
Ja, da ist wirklich immer Impuls, oder? Da ist echt, darf ich danach vielleicht erklären, wo ich gerne überlegt hätte?
Ja, natürlich.
So, dann gebe ich euch den Impuls. Okay, gut.
Sie überlassen.
Ja, okay, gut.
Die erste Frage ist ein bisschen mit einer kleinen Vorgeschichte verbunden. Und zwar aktuell, wir haben ja viel über Schweden gesprochen, aber neben Schweden kandidieren auch gleichzeitig Dänemark, Norwegen und auch Finnland gemeinsam als nordische Länder für, ja, einfach für die Austragungsstätte für die nächste Europameisterschaft. Über Schweden haben wir jetzt am Ende viel gesprochen, aber wo würdest du eher ein Spiel gucken? In Dänemark oder in Norwegen?
Norwegen.
Okay. Was kommentierst du lieber, ein spannendes 1:0 oder ein ziemlich deutliches 8:0?
Spannendes 1:0.
Eishockey oder Fußball?
Eishockey.
Okay.
Kommentieren, wenn es so heiß draußen ist, wie jetzt gerade, oder wenn es kalt ist und man richtig eingepackt sein muss?
Wenn es kalt ist.
Okay.
Dann kommen wir zurück zu dem Spiel, was du heute kommentieren wirst. Wer setzt sich durch, Spanien oder England?
England.
Okay, und dann zum Abschluss, um auch einen Bezug zu unserem Podcast-Namen herzustellen, Polarlichter beobachten oder Fußballspiele anschauen?
Fußballspiele anschauen. Wobei ich war noch nicht so oft im Norden tatsächlich. Also Schweden war das Nördlichste. Also vielleicht dann doch eher Polarlichter irgendwann, wenn ich es mal gesehen habe. Aber Fußball ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Und vielleicht auch noch Eishockey, Fußball, die sind immer brutal fies, die Frage, wenn ich die gestellt bekomme, weil ich also beide Sportarten sehr liebe und ich habe sehr lange Fußball gespielt und nicht, also auch was ich selber so erlebt habe, ist mir echt total wichtig, auch für mein Leben auch viel gelernt. Aber ich tendiere immer zum Eishockey, weil mir beim Fußball dieses Drumherum, und das gilt natürlich jetzt für das Turnier, das wir gerade erleben, überhaupt nicht, aber gerade diese Blase, also jetzt aktuell irgendwie Marketingmaßnahmen der Bayern in den USA, wo wir von Klimakrise reden und dann heißt das Erklärung, ja mein Gott, die Gehälter der Spieler sind so groß, man muss einfach die Märkte sich erschließen, wo man sich dann denkt, ja, merkt das eigentlich noch? Und das ist mir alles einfach zu viel und deswegen tendiere ich da eher, wenn ich spontan zumindest entscheiden muss, zum Eishockey, aber ich könnte jetzt auch nicht ohne Fußball. Und lieber dick eingepackt, weil dann könnte es auch Eishockey sein natürlich und wenn es draußen warm ist, dann kann man auch was anderes machen als Fußball kommentieren.
Stimmt, ja. Eishockey. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Christoph.
Ja,
vielen Dank. Dir dann heute Abend auch viel Spaß bei dem Viertelfinale. Es wird ein spannendes Duell und bei den heißen Temperaturen würde ich auch sagen, lieber das Spiel draußen gucken und genug trinken und einfach die Frauen-Europameisterschaft weiter so genießen, wie sie ist.
Genau, das könnt ihr machen. Ich kann es nicht draußen schauen, aber da ist ja dann schon ein bisschen kühler, so um 21 Uhr, 20.40 Uhr, da geht es dann schon.
Vielen Dank dir, Christoph.
Ja, vielen
Dank. Danke euch. Danke.